Kommen Kinder, die sterben, in den Himmel? Ja. Ich bin fertig, ich darf mich setzen. Der Anlass für die Predigt heute ist, wie ihr vielleicht wisst, das Gehen von Melissa. Wer hat davon nicht mitbekommen? Sollte ich kurz Zusammenfassung machen, dass Melissa gestorben ist? Nicht alle wissen, okay. Du aber nicht, oder? Ach, du weißt auch, okay, gut. Ich dachte schon, okay. Ich habe mich entschieden, die Jugendstunde heute so zu machen, weil es uns natürlich die Wochen bewegt hat, wohin Melissa gegangen ist. Es ist nicht so, dass wir erst jetzt zur Antwort gekommen sind, wo Kinder hinkommen, die sterben. Ich erinnere mich an ein Jugendcamp. Ich glaube, Alina hat damals die Frage gestellt, oder? Ob Babys, die sterben, in den Himmel kommen. Schon vor vielen Jahren, glaube ich. Also bevor jedenfalls Melissa da war, gab es auch bei einer Q&A-Frage oder eine Jugendfreizeit, irgendwie so. Und das ist, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Es ist eine Frage, die aus meiner Perspektive eine ganz einfache Antwort hat. Ja. Und dann ist die Frage, warum wollen wir uns so lange damit beschäftigen? Es betrifft uns ja nicht. Ihr seid ja keine Kinder mehr. Oder? Das heißt, es hat indirekt mit euch nichts zu tun. Und dennoch ist es eine wichtige Frage aus vielerlei Hinsicht. Erstens, es sterben immer wieder Kinder. Wenn wir hier von Kindern reden, würde ich das ein bisschen allgemeiner machen. Also auch die ungeborenen Kinder, Kleinkinder, Babys, aber auch Menschen mit Behinderung, die intellektuell nicht fähig sind, Entscheidungen zu treffen. Und also einfach diese ganze Bandbreite würde ich in dieses Thema reinpacken, aber immer einfach von Kindern sprechen. Ich werde jetzt nicht von ungeborenen Kindern reden oder von Menschen mit Behinderung, sondern einfach von Kindern, aber das ist, was ich damit meine. Und warum ist das trotzdem eine wichtige Frage ist, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens ist manchmal so ein Zweifel, der im Herzen da ist. Ist es wirklich so? Kommen sie wirklich in den Himmel? Wo ist denn die Bibelstelle dafür? Wird Gott sie wirklich retten oder kann es sein, dass sie trotzdem in die Hölle kommen? Andererseits kann es sein, so wirklich so moralische Zweifel an der Güte Gottes. Das ist ein Argument, das die Ungläubigen verwenden gegen die Güte Gottes. Dass sie sagen, naja, die Babys, was passiert mit denen eigentlich? Nirgendwo in der Bibel steht, dass sie in den Himmel kommen. Das ist ein böser Gott, der so etwas macht. Warum lässt überhaupt Gott zu, dass Babys überhaupt sterben? Und so, das ist manchmal ein Argument, ein moralisches Argument in dem Sinne, gegen den christlichen Glauben. Und drittens gibt es tatsächlich Leute, die entweder sagen, nein, sie kommen nicht in den Himmel, oder nicht alle kommen in den Himmel, wo ich sagen würde, sie liegen falsch. Und es gibt andere Leute, die sagen, ich weiß es nicht. Und ich würde euch gerne Antwort darauf geben, aus dem Grund, dass ich mich schon länger damit beschäftigt habe. Und ich denke, die Bibel ist klar in den Antworten darin. Was uns eher Probleme bereitet, ist eher, dass wir Vorstellungen haben, die nicht ganz biblisch sind. Und von der Bibel etwas erwarten, was die Bibel uns gar nicht geben kann. Und deswegen kommen manchmal die Fragen darauf. Und ich bin nicht der Erste, der es so beantwortet, dass ja, sie in den Himmel kommen. Charles Spurgeon, R.C. Sproul, John MacArthur sind viele bekannte Namen, die euch vielleicht etwas sagen, die das genauso beantworten. Und so würde ich in der Reihe dieser Männer auch diese Frage beantworten wollen. Aber bevor wir das machen, will ich euch fragen, glaubt ihr daran, dass Kinder, die sterben, in den Himmel kommen? Und gibt es vielleicht Aspekte, wo ihr Zweifel habt? Ist es wirklich so? Oder gibt es da etwas, wo ihr sagt, naja, da bin ich mir nicht so sicher. Wie ist es mit diesem und diesem Aspekt? Ihr dürft kurz nachdenken und ich würde ein paar Sachen zusammentragen von euren Antworten. Welche Aspekte interessieren euch? Ja. Zu klein? Ja, mache ich klein. Entrück. Gute nächste Frage, aber das wollen wir heute nicht beantworten. Sorry, gute Frage. Ja. Die Frage des Alters. Ja. Und wenn ihr flüstert, dann könnt ihr es auch laut sagen. Gideon.
Vielleicht auch, wenn sie in den Himmel kommen, wie das mit der Erbsünde genau funktioniert.
Was meinst du damit?
Weil sie ja von Anfang an Sünder sind und sich nicht bekehren konnten, aber trotzdem natürlich die Erbsünde in sich noch haben.
Mhm. Ja?
Erwählung. Also, meine Erwählung.
Mhm. Was noch? Da?
Wachsen Sie im Himmel weiter oder werden Sie geopfert?
Wachsen, ja. Wo war da? David?
Ich wollte Sie überraschen.
Mhm. Nee, komm, sag.
Ich hatte mich gefragt, ob Melissa euch zum Beispiel erkennen würde. Also, ob sie. Sie ist ja geheilt, gesund. Aber ob sie irgendwie.
Ja. Hm? Noch Fragen?
Was ja auch geistig bin, dein Sohn. Machst du da eine Grenze? Also, gibt es auch eine gewisse Grenze, also wer oder welche dämonische Frau oder welchen Grad?
Mhm. Mhm. Noch?
Die Sünde ohne bewusst zu machen. Also diese, zum Beispiel, wenn sie Kinder bis 5. oder bis 7. Jahre alt und sie hat ohne bewusst Leben. Und wie kann man das zur Hölle kommen, wenn sie diese Kinder ohne bewusst Leben haben?
Mhm. Kann ich die Frage so umformulieren? Kann man für unbewusste Sünden in die Hölle kommen?
Ja.
Mhm. Wie ich es formulieren würde. Verantwortung vielleicht. Verantwortung. Sünde. Bewusst. Mhm. Müssen noch ein paar zusammenkommen. Noch ein paar mehr. Jenny lächelt so.
Nein.
Doch, du lächelst.
Ja.
Okay. Ich denke, das ist eine gute Anfang an Fragen und ich hoffe, ich werde auf alle Aspekte eingehen. Das Problem, vor dem wir stehen, ist, es gibt keine Bibelstelle, die sagt, was mit Kindern passiert, wenn sie sterben. Es steht nicht in Johannes Kapitel 3, Vers 18, wenn Kinder bis zum Alter von 3,5 sterben, dann kommen sie sofort in die Hölle, wenn sie drüber sind, andersrum in den Himmel und wenn darüber, dann dies und das. Und sie müssen diesen Maßstab erfüllen an Bewusstsein und sie müssten mindestens einmal gegen den Eltern ungehorsam gewesen sein. Wenn das 10-mal ungehorsam waren, dann war das eine bewusste Sünde und dann kommen sie in die Hölle, wenn sie sterben. Diese Bibelstelle gibt es nicht. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh darüber, dass es diese nicht gibt. Wisst ihr, was passieren würde, wenn wir die hätten? Wenn es Bibelstellen würde sagen, ab welchem Alter und wann und wie Kinder in den Himmel oder in die Hölle kommen. Was würden wir damit machen? Wir würden diese missbrauchen. Ein Kind, das noch nicht das Alter erfüllt hat, dann denkt man gar nicht über Erziehung nach. Oder mit denen über Gott und die Bibel zu reden. Also es ist ja unnotwendig jetzt. Und egal wie breit und weit wäre das, Wann machst du denn, also wenn es ein Datum gäbe, ab wann ein Kind verantwortlich ist, dann würde jeder rechnen. War das jetzt noch drin oder war das nicht mehr drin? Zählt die Zeitumstellung die Stunde mehr oder weniger mit dazu oder nicht? Also wie viele Probleme wir hätten mit einer irgendeiner Zeitangabe, wenn sagen wir 7 Jahre. Wann sind 7 Jahre? Nach Zeugung, nach Geburt? Wann fangst du an zu rechnen? Also es wäre ein vollkommenes Durcheinander mit uns Menschen, weil wir würden versuchen irgendwie sagen, das ist jetzt der Weg in den Himmel. Aber Gott hat uns das nicht gegeben. Gott hat uns gegeben, wer er ist, gesagt, wer er ist, ein Gott der Liebe, ein Gott, der gerecht ist, der alle Wege führt. Und die Bibel ist geschrieben, nicht für die Kinder, die noch nichts verstehen können, oder die Kinder im Mutterleib. Die Bibel ist geschrieben an uns. Und da ist die Botschaft immer klar, tut Buße und glaubt in das Evangelium. Und das ist, was wir hören müssen, in erster Linie. Und das ist, was wichtig ist. Und das ist, was sagen die Bibel, wovon die Bibel redet. Aber ich denke, es ist offensichtlich, dass es da Ausnahmen gibt, dass die Kinder, die Mutterleib sind, diesen Befehl nicht befolgen können. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich denke, das ist uns bewusst, dass es nicht möglich ist. Wie genau das nun funktioniert mit der Rettung von denen, müssen wir auch gar nicht beantworten. Wenn wir nämlich die Frage beantworten würden, wer kommt in den Himmel, wer kommt nicht in den Himmel, was wären wir dann? Welche Position hätten wir dann, wenn wir diejenigen wären, die entscheiden würden, wer kommt in den Himmel und kommt nicht in den Himmel? Ja, Gott, Richter. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Was ist unsere Aufgabe? Buße tun und glauben. Wer ist der Richter? Gott. Aber warum wollen wir uns trotzdem mit dieser Frage beschäftigen? Wir wollen jetzt nicht Richter spielen und Gott sagen, so und so musst du entscheiden, so und so musst du richten. Ich weiß absolut, Gott ist gerecht. Gott wird keinen einzigen in die Hölle schicken oder in den Himmel lassen, wo wir dann, wenn wir das betrachten und zuschauen, würden sagen, nee, das war Gott, das war eine ungerechte Entscheidung. Für uns können jetzt Sachen ungerecht erscheinen. Aber wenn wir dann das größere Bild und immer das größere Bild haben, dann werden wir Gott zujubeln und sagen, du bist vollkommen gerecht in dem, was du getan hast. Und das ist mein Trost. Egal, welche Argumente ich jetzt bringe, ich weiß ganz genau, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Und weil ich das weiß, brauche ich keine schlaflosen Nächte darüber haben, wie denn die Frage genau beantwortet wird. Es ist gut, die Frage ein bisschen tiefer zu beantworten, aber das sollte uns vollkommen ausreichen. Gott ist gerecht, Gott ist Liebe. Es wird keine einzige Person in der Hölle sein, die nicht hätte in der Hölle sein sollen und keine einzige Person im Himmel, die nicht hätte im Himmel sein sollen. Gott wird das perfekt und gut und angemessen und richtig machen. Und ich denke, wir werden überrascht sein, wie herrlich und perfekt das zusammen funktioniert hat, wo wir vielleicht heute noch ein paar Fragezeichen haben. Ich hoffe, ich komme darauf noch zurück. Wenn ich nicht darauf zurückkomme und ihr merkt, ich habe eins von denen nicht angesprochen, außer Entrückung, das dürft ihr vergessen, dann ruft mir das zu. Aber ich will mit euch durch 3 Argumente durchgehen. Das erste große Argument, das ich geben wollen würde, ist, Gott ist die Liebe. Kinder, die sterben, kommen in den Himmel, weil Gott sie liebt. Warum ist das wichtig? Warum ist dieser Aspekt, dass er sie liebt, wichtig? Und warum ist das ein gutes Argument? Wir haben viel in der Bibel von dem, wie Gott mit uns Sündern, Erwachsenen redet. Wo er uns zuruft, Gebote und Ermahnungen gibt. Aber wisst ihr, das Coolste ist, es gibt ein paar Begegnungen von Jesus mit Kindern. Und diese Begegnungen sind nicht zu vernachlässigen. Ja, das steht nicht. Jesus hat ihnen so gesagt, hey Leute, ihr kommt in den Himmel, alles gut. Aber was wir in diesen Begegnungen sehen, ist, wie die Einstellung Jesus zu den Kindern ist. Und wenn wir diese Einstellung beobachten, können wir einiges lernen. Lasst uns es gibt ein paar Begegnungen. Ich will zwei aus dem Matthäus-Evangelium mit euch lesen. Die eine ist in Matthäus 18, Vers 2 bis 4. Matthäus 18. Und dort heißt es, und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Was sagt Jesus hier zu ihnen? Er ruft erstmal ein Kind herbei. Das Wort für Kind ist ein bisschen vage. Also jemand wahrscheinlich, der verstehen konnte, dass es gerufen wird, weiß nicht, so 2, 3 Jahre mindestens. Und nach oben irgendwie offen. Also es kann fast bis zum 12-Jährigen sein. Aber wahrscheinlich war es ein kleineres Kind. Jesus ruft es herbei und stellt es in die Mitte. Und will mit diesem Kind etwas beibringen. Und sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie diese Kinder, so kommt ihr nicht in den Himmel. Das heißt, dieses kleine Kind, das in der Mitte stand, war für die Jünger von unglaublicher Wichtigkeit. Sie mussten verstehen und so werden wie das Kind, um in den Himmel zu kommen. Und worum geht es da? Was heißt es, werdet wie die Kinder? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Ja? Sie glauben alles. Was noch?
Ich habe keine Sorgen.
Sie haben keine Sorgen, okay. Ja?
Sie vertrauen.
Sie vertrauen.
Abhängig, also verstehen ihre Abhängigkeit auch.
Sind abhängig. Und es gibt nicht die eine Sache. Dann sagen wir mal, Esther Antwort und Eduards Antwort sind ein bisschen anders. Sie glauben alles und die sind abhängig. Was ist jetzt nun? Ich denke, wo Jesus mit denen das gesprochen hat, hat all diese Aspekte zusammen gemeint. Ein Kind ist vollkommen abhängig von seinen Eltern in jeglichem Aspekt. Kinder können nicht einfach so überleben. Ein Kind auf sich gestellt hat keine Chance. Und das ist, wie Menschen werden sollten, um ins Reich der Himmel zu kommen. Wir müssen verstehen, wir haben keine Chance, uns selbst zu retten. Ich bin vollkommen abhängig. Und wenn ich vollkommen abhängig von jemand bin, dann vertraue ich dieser Person. Meine Tochter vertraut mir, dass ich sie versorge, dass es morgens Müsli gibt, dass sie was zu trinken hat und dass ich sie beschütze. Und all diese Aspekte, sie vertraut völlig. Und wenn ich ihr was erzähle, dann ist es das, was ich erzähle. Ich darf ihr beibringen, wie die Welt funktioniert und wie die Welt aussieht. Das ist meine Erklärung, die für sie das die wichtige ist, weil sie mir vollkommen vertraut. Und das ist, worum es hier geht. Und jetzt die Frage, ja, hier steht aber nichts, dass diese Kinder selbst in den Himmel kommen. Das heißt, wir müssen wie die Kinder werden. Aber überlegt mal euch. In der Bibel gibt es keine einzige Stelle, die sagt, was mit diesen Kindern passiert. Hätte Jesus ein Kind als Veranschaulichung hergeholt, von dem er wüsste, es kommt nicht in den Himmel, und zu sagen, damit ihr in den Himmel kommt, müsst ihr so werden wie das Kind. Aber das Kind kommt gar nicht in den Himmel. Das wäre nicht passend gewesen, oder? Das wäre so, also ich hätte so eine, das wäre eine ziemlich schlechte Veranschaulichung. Weil diese Kinder, die können doch gar nicht in den Himmel kommen, aber ich sage, ihr müsst so werden wie sie, damit ihr in den Himmel kommt. Das ist ein Problem. Und das ist auch, wir können es nicht in allen Aspekten genau beantworten. Aber ich bin überzeugt, dass kindlicher Glaube von diesem Alter, das ist noch, das sind nicht Neugeborene, nicht Babys, die es nicht verstehen, die verstehen schon etwas, dass kindlicher Glaube genug ist. Ja, sie müssen sich bekehren, sie müssen wiedergeboren werden, wo sie 12, 8, 12, 10 werden. Das ist auf jeden Fall notwendig. Aber ich denke, am kindlichen Glauben ist etwas dran und da spricht die Stelle davon. Jesu Beispiel ist nicht umsonst. Oder ein Kapitel weiter. Da wurden die Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber tadelten sie, diejenigen, die Leute hergebracht haben. Aber Jesus spricht zu mir, lass die Kinder und wehrt ihn nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Jesus hatte diese Kinder lieb. Er wollte, dass sie zu ihm kommen. Die Erwachsenen waren so, nee, warum so, was ist mit den Kindern? Die nerven doch nur. Was soll denn das jetzt? Wir haben doch Wichtigeres zu tun. Aber ich sage, nein, komm, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und da ist einiges an diesen Worten dran. Gibt es Fragen dazu? Es gibt, ja?
Wo würdest du die Liebe kategorisieren? Also Johannes 3,16 eben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, also im Sinne von, wie packst du die, würdest du die Besonderheit der Liebe daran kategorisieren, dass wenn die Kinder erwähnt werden, nur Liebe erwähnt wird und bei erwachsenen Personen sowohl Zorn und Liebe erwähnt wird?
Ich weiß gar nicht, ob ich sie kategorisieren kann wie John Owen, der die Liebe in 16 verschiedene Aspekte kategorisiert. So fähig bin ich nicht. Wenn man das hier beobachtet, ist da offensichtlich eine Zuneigung und Beziehung Jesu. Und ein Aspekt zum Beispiel ist, wo heißt es? War das hier? Ups. Ich denke, bin ich ja rumgesprungen. Was passiert? Heißt es in Markus, dass er sie segnete? In welchem Vers ist denn das? Okay. Ja. Ist das das Segnen? Ich habe mir über den Aspekt des Segnens nachgedacht vorhin. Und das wäre für mich noch eine deutliche Antwort, weil es werden niemals Ungläubige gesegnet. Also in der Bibel ist Segen etwas nur für die, die in einer Beziehung mit Gott stehen. Das ist exklusiv. Also es gibt keinen Segen für Ungläubige. Das ist ein großes... In Markus heißt es, ja? Genau, ja. Also Markus 10, welches Vers ist das? 13? Ja, Markus 10, 13 bis 16 heißt es, dass sie segnete. Und das ist nochmal ein Aspekt. Jesus nimmt sie zu sich. Und das ist ein Aspekt des Aufnehmens, des Liebens. Gottes Liebe ist natürlich viel mehr und unfassbar, als wir uns vorstellen können. Gottes Liebe ist natürlich zu der ganzen Schöpfung. Er hat sie gemacht. Gottes Liebe zu seinen Kindern. Gottes Liebe zu seinen Kindern, die Gutes tun. Also es sind ganz unterschiedliche Aspekte von Gottes Liebe. Und ich würde hier, ich weiß nicht, wo ich sie genau einordnen kann, aber es ist auf jeden Fall eine Liebe, die sie gerne aufnimmt und ihm Gutes tut. Und zu sagen, den Seuchter gehört das Reich der Himmel.
Nee, ich habe so gesagt, dass du sie aber an einen anderen Aspekt packst als generell zu Menschen.
Ja, also Jesus sagt nicht, lass die Leute zu mir kommen, denn ja.
Das war meine Frage, weil wenn man es reinpacken würde, dann würden ja die anderen Bibelstellen sich so ein bisschen.
Genau, ja. Es ist nicht so wie Gott, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist ja stimmt, diesen Punkt, ja, ist wichtig. Er sagt nicht zu jedem, denn solcher ist das Reich der Himmel. Er sagt nicht, werdet wie die Pharisäer, sonst werdet nicht in das Reich der Himmel kommen. Er tut, was sie sagen, aber handelt nicht wie so, wie sie handeln. Eine Bibelstelle, ich fand ich sehr interessant. In Hesekiel 16, Vers 21 wird Israel verurteilt und da heißt es, dass du noch meine Kinder geschlachtet und sie dahin gegeben hast, indem du sie für jenes durchs Feuer gehen ließest. Also es geht darum, dass die Israeliten ihre Kinder durchs Feuer gehen ließen haben, das heißt geopfert haben und es war ein absolutes Gräuel. Und schaut mal, wie Gott die Kinder nennt, mit welchem Pronomen? Nee. Was ist das hier? Personalpronomen. Possessivpronomen, ja, hier. Possessivpronomen. Ey, ich muss Deutsch lernen, diese Grammatik. Er sagt, meine Kinder. Er sagt nicht eure Kinder, er sagt meine Kinder. Diese Kinder, die da gestorben sind, als die Israeliten sie durchs Feuer gehen ließen haben, hat Jesus gesagt, es sind meine Kinder. Sie gehören ihm. Und es ist auch ein kleines, aber ein gutes Argument dafür, dass Gott die Kinder lieb hat. Er macht sie. Er ist es, der sie im Mutterleib formt. Und er sagt, das sind meine Kinder. Was ist die Anwendung? Was können wir daraus mitnehmen? Erstens, denke ich, müssen wir in der Erkenntnis der Liebe Gottes wachsen. in der Erkenntnis der Liebe Gottes wachsen. Ja, wir sagen, Gott ist die Liebe. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber zu verstehen, was es heißt, dass Gott wirklich liebt, da werden wir in alle Ewigkeit damit beschäftigt sein. In erster Linie, was heißt es, dass Gott die Kinder liebt? Ein Kind, das im Mutterleib stirbt, können wir nicht sagen, Gott hat es gehasst. Er hat es so sehr verabscheut, dass er es nie das Licht der Welt erblicken ließ. Hat Gott Melissa lieb gehabt? Meine Behauptung ist, und ich bin vollkommen überzeugt, er hat sie 1000-mal mehr lieb gehabt als wir. Das war unser ganzer Trost. Wie oft habe ich dafür gebetet gehabt, Gott, du liebst sie viel mehr. Hilf du. Gib du uns Geduld, gib du ihr Kraft und Freude, trag uns da durch. Manchmal denken wir, haben die größte Liebe zu dem und dem. Das stimmt gar nicht. Gottes Liebe ist viel immenser, als was wir uns je vorstellen könnten. Und ich denke, in dieser Sache müssen wir es auf jeden Fall lernen. Und das wird uns so sehr helfen, so viele Sachen zu beurteilen. Wenn wir Gottes Liebe begreifen würden. Auch in Bezug auf Kinder, die sterben. Und wo es ungerecht erscheint, dass sie sterben. Oder Menschen mit Behinderung. Oder Fehlgeburten, müssen wir verstehen, dass Gottes Liebe viel, viel größer ist. Und wir es zwar in diesem Moment nicht begreifen können, warum und wieso. Und es hätte doch viel schöner werden können als das. Aber die Antwort ist, Gott liebt noch viel mehr als du und er hat den richtigen Weg ausgewählt. Ich glaube, ich werde darüber noch nicht mehr zu sprechen kommen, deswegen wollte ich das jetzt erwähnen. Wir waren am Donnerstag, bevor Melissa gestorben ist, mit Amy noch zu ihr unterwegs. Und wir sind auf der Autobahn gefahren, weil die Landsberger gesperrt ist und durch die Stadt keinen Sinn macht zu fahren, sind wir über die Autobahn gefahren. Und ich hatte ein bisschen Gas gegeben gehabt und wir haben so ein paar Autos überholt. Und Amy hat es voll Spaß gemacht, wir haben sozusagen Autos überholen gespielt. Und ich habe ja in diesem Moment versucht, ein Beispiel zu bringen. Ich habe es mal gehört gehabt und ich dachte, das passt voll in diesem Moment. Wir sind alle Richtung Himmelstadt unterwegs, die wir gläubig sind. Und der Weg ist lang und führt über dies und dies. Kinder, Mutterleib, Kleinkinder oder andere, die früh aus dem Leben gehen, nehmen die Autobahn Richtung Himmelstadt. Nicht den Weg, wo man mühsam über den Berg der Schwierigkeiten und Co. gehen muss, sondern sie nehmen die Autobahn. Die sind viel, viel schneller dort als wir. Sie nehmen die Abkürzung sozusagen über die Autobahn. Und das ist ein tröstlicher Gedanke. Ja, sie gehen früh aus dem Leben und sie haben so viel verpasst in dem Leben sozusagen. Aber Gott hat ihnen erlaubt, die Autobahn Richtung Himmelstadt zu gehen. Und das ist Liebe. Er hat ihnen einiges im Leben erspart. Hiob spricht davon, oh, wäre ich schon längst gestorben als Fehlgeburt. Er hat ein langes und schweres Leben gehabt. Gott bestimmt das für einige. Manche müssen diesen Weg gehen. Aber für manche bestimmt er es sofort, bei ihm zu sein. Oder kein langes und schwieriges Leben hier zu leben. Und das ist, ich glaube, wir würden weniger traurig sein, wenn wir verstehen würden, was das wirklich bedeutet. Oder selbst bei Menschen mit Behinderung, oftmals die ein schweres Leben haben, mit viel Leid, die haben viel weniger Sorgen als wir. Die machen sich über keine Sachen Gedanken. Die vielleicht nicht reden können und sich kaum bewegen und weiß was ich. Es ist doch viel Gnade bei denen, was Gott ihnen schenkt und sie durch dieses Leben durchträgt. Ich hoffe, ergibt Sinn. Aber manchmal ist unsere Liebe der Maßstab aller Dinge. Wir denken, boah, ich liebe diese Person so sehr. Gott kann sie jetzt doch nicht aus dem Leben nehmen. Und dann setzen wir unsere Liebe, als wäre sie höher als die Liebe Gottes. Aber das stimmt gar nicht. Gottes Liebe ist höher als unsere Liebe. Okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde für den ersten Punkt gebraucht. Zweite Antwort. Ja, weil Gott gnädig und gerecht ist. Ja, weil Gott gnädig und gerecht ist. Zwei Aspekte, die keine letztendliche Antwort sind, aber eine Begründung dafür, dass Gott gnädig und gerecht sein kann und Kinder trotzdem in den Himmel nimmt, ohne dass sie sich bekehrt hätten, ohne dass sie persönlich geglaubt haben. Einmal in 5. Mose 1, Vers 39 heißt es, wo Mose dem Volk spricht, durch Gott, Gott durch Mose, sie waren ungehorsam, sie werden das verheißene Land nicht sehen, sie werden in der Wüste sterben. Und dann, und eure Kinder, von denen ihr sagtet, dass sie zum Raub werden müssen, und eure Söhne, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, sie sollen hineinkommen. Ihnen will ich es geben und sie sollen es in Besitz nehmen. Es gibt hier diese Formulierung, die noch nicht wissen, was gut und böse ist. Es gibt ein Alter, wo die Kinder nicht wissen, was gut und was böse ist. Die nicht diese Unterscheidung treffen können. Wann dieses Alter ist, weiß ich nicht. Die Bibel gibt uns keine Definition davon. Aber trotzdem verwendet es diese Formulierung, die nicht wissen, was gut und böse ist. Und es ist nicht einfach eine Altersangabe, sondern es ist eine Begründung. Das ganze Volk hat rebelliert. Und sie werden alle in der Wüste sterben, bis auf die, die noch nicht wissen, was gut und böse ist. Sie werden nicht für die Sünde bestraft werden, weil sie eben diese Sünde der Rebellion nicht begangen haben, weil sie nicht wissen, was gut und böse ist. Und die werden hineingehen. Und genauso ist es mit Kindern, die noch nicht wissen, was gut und böse ist. Die werden nicht für die Erbsünde, wer hat Erbsünde gefragt gehabt? Gideon, hast du zugehört? Okay. Diese Kinder werden nicht für die Sünde ihrer Eltern bestraft. Sie wissen noch nicht, was gut und böse ist. Und sie kommen in das verheißene Land, obwohl ihre Eltern so viel gesündigt haben. Und das ist sozusagen ein Aspekt der Erbsünde. Adam und Eva haben uns in den Sündenfall gebracht. Und die sind auch hier mitten in dieser Rebellion mit dabei. Aber trotzdem erbarmt sich Gott über sie, aus dem Grund, weil sie noch nicht wissen, was gut und böse ist. Erbsünde wird nicht der Grund sein, warum Gott jemand in die Hölle schickt. Es ist unsere bewusste Rebellion gegen Gott, die uns in die Hölle schickt. Woher wissen wir das? Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Wenn jemand in die Hölle kommt, ist es gemäß seinen eigenen Taten, nicht aufgrund der Erbsünde. Das ist nicht der Maßstab, wo Gott am letzten Tag sagt, Sohn von Adam, Hölle, Sohn von Adam, Hölle. Nein. Es werden die Bücher geöffnet und deine Taten werden vorgelesen. Und Gott wird gerecht darin sein, wenn deine Auflistung der Taten dann vorgelesen wird, dich deswegen für immer zu richten. Ergibt das Sinn? Ja.
Eine Frage dann. Wird dann das Werk Christi bei Ihnen, also brauchen Sie das Werk Christi dann nicht?
Doch.
Dann
Rettung aus Gnade, Verdammnis aus Werken. Rettung ist immer aus Gnade. Kein einziger Mensch hat es verdient, in den Himmel zu kommen. Selbst das süßeste Baby, das stirbt. Es hat es nicht verdient. Die Verdammnis ist aber aus Werken. Und Gott ist ein gerechter Richter. Und ich denke, wenn wir diese Bibelstellen zusammennehmen, Jesus liebt Kinder. Es gibt ein Alter, wo Gott sagt, sie wissen nicht, was gut und böse ist. Und es wird nach den Werken gerichtet. Dann kann ich ganz genau sagen, dass diese Rettung ihnen angerechnet wird. Wie und weiß ich nicht. Und ich habe tatsächlich jemand jetzt gelesen gestern, der sagte, ich weiß es nicht, ob Kinder in den Himmel kommen. Und ich habe so ein bisschen gelesen und kam eine Stelle und er sagte, von einem Kind weiß ich, dass es gerettet worden ist. Johannes der Täufer, vor ihm heißt es, dass er schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Das heißt, er ist mindestens, also ein Kind, das gerettet wurde. Und dann habe ich verstanden, das ist sein Verständnis von Rettung. Der Mensch muss irgendwie vom Heiligen Geist erfüllt werden und Wiedergeburt erfahren und dann ist er gerettet. Das ist der einzige Weg, wie es in den Himmel geht. Und wenn wir so denken, natürlich wird es dann schwierig, sich vorzustellen. Wenn ein kleines Baby kurz vor dem Tod irgendwie noch zum Glauben kommen muss und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden muss und dann stirbt es und dann erst in den Himmel kommen muss, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Aber ich denke nicht, dass es wie Gott wirkt bei diesen Kindern. Es, denke ich, ist nicht seine Voraussetzung, dass sie zum Glauben kommen müssen, weil sie gar nicht denken kann. Das ist nicht die Voraussetzung in ihrem Leben. Sondern Gott wird aus Gnade die Rettung ihnen anrechnen und sie in das Himmelreich lassen. Da gibt das Sinn.
Ja, ich habe mich nur gefragt, wenn man nämlich über den Weg geht und sagt, sie brauchen es fast gar nicht in dem Sinne, aber weil sie dann würden sie ja Ewigkeit niemals Gnade verstehen können, weil sie nicht brauchen. Und deswegen quasi werden sehr viele Inkonsistenzen.
Ja. Und sie werden die Gnade verstehen, weil wir damit dabei sind. Also man sieht dann sozusagen einfach die ganze Menschheit und jede einzelne Geschichte des Menschen. Und wir werden voneinander hören und voneinander erzählen. Und dann werden wir verstehen, wie sehr wir die Gnade nötig hatten. Beim kleinen Kind ist es sozusagen tatsächlich das Maß kleiner als bei einem von jedem Einzelnen von uns, die wir so viel gesündigt haben. Im gewissen Sinne. Weil wir so viel mehr gesündigt haben als sie. Und deswegen braucht es die ganze Menschheit. Um Gottes Gnade groß zu machen, ja?
Ich habe mich noch gefragt, woher kommt dann das Wissen über Gut und Böse her? Angenommen, Extremfall, jemand hat keine Eltern, die mir das erzählen. Also, das ist gut, das ist böse oder irgendwo ein ganz entferntes Dorf. Also, es ist ja super untypisch, aber.
Einerseits heißt es, das Gesetz ist in unsere Herzen geschrieben. Und es richtet und verurteilt uns. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und wenn das Gewissen anschlägt, dann weißt du, was gut und was böse ist.
Das heißt also...
Es gibt das Gottesgesetz, das uns klar zeigt und eine Richtung für unser Gewissen gibt, aber jeder Mensch hat das Gewissen. Das ist die Antwort in Römer 2, wo Paulus auf eine ähnliche Frage antwortet und sagt, das Gesetz ist in unseren Herzen im gewissen Sinne aufgeschrieben und wir wissen von Geburt an, jeder einzelne Mensch hat ein Gewissen. Und wenn jemand anderem die Nase blutig schlägt und der andere weint, versteht, dass es falsch ist. Und das ist die Erkenntnis von Guten und Bösen.
Wenn jetzt ein einjähriges Kind zum Beispiel jemanden schlägt, dann ist ja auch schon Gewissen, wenn es ja schon verurteilt ist.
Ja. Jetzt, wenn wir jetzt die Frage kommen, wann ist die Altersgrenze? Welche Farbe kann ich hier nehmen? Es gibt keine. Ich rede mit Amy ernsthaftig darüber, dass sie eine Pilgerin werden muss. Eine Pilgerin auf die Reise in die Himmelstadt. Dass sie ihre Sünden vor Gott bekennen muss und dass sie Gott um Vergebung bitten muss. Ihre Einstellung ist, sie sagt, ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Und ich glaube an Gott und sie sagt, Jesus hat mich gerettet. Was es bedeutet, weiß ich nicht. Wenn es so eine Altersgrenze geben würde, sagen wir ein Jahr, drei Jahre, sieben Jahre, das wäre so fatal für uns. Und die gibt es nicht. Was passiert mit einem jährigen Kind, das stirbt? Gott wird vollkommen gerecht sein. Und bei Einjährigen bin ich ziemlich sicher, dass das in den Himmel kommt. Beim Dreijährigen auch. Auch wenn da irgendwo schon ein Verständnis da ist, von gewissen Aspekten. Bin ich mir trotzdem überzeugt, dass sie noch in diese Kategorie gehören. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Es ist ein kompliziertes Thema, eben weil die Bibel es nicht einordnet und es auch nicht unsere Aufgabe ist, das zu beurteilen, wer, wo, wann. Aber ich denke, bei Kindern können wir sicher sein, dass sie in den Himmel kommen. Ergibt das Sinn? Okay. Das dritte Argument. Kommen Kinder in den Himmel? Ja, weil die Bibel Kinder dort beschreibt. Das ist erst eine komische Formulierung, ich wollte es noch besser machen, aber die Bibel beschreibt, dass Kinder im Himmel sind. Wie? Erinnert ihr euch an die Geschichte von David und seinen Kindern? Die erste Geschichte ist eine traurige. Sein Sohn Absalom stirbt. Was ist die Reaktion von David?
Er
Da wurde der König sehr bewegt und er ging hinauf ins Obergemach im Tor und weinte. Und im Gehen sprach er, mein Sohn Absalom, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Das ist die Reaktion eines Vaters über seinen Sohn, der gestorben ist. Warum? Er ist im Ungehorsam gestorben, in Rebellion. In Rebellion gegen einen König, den Gott eingesetzt hatte. Und er wusste, dass sein Sohn für alle Ewigkeiten in der Hölle ist. Und dann gibt es eine andere Begebenheit. David begeht Ehebruch mit Bathseba. Ein Kind wird gezeugt. Gottes Gericht ist, dass das Kind sterben wird. Und die Zeit, 7 Tage lebt es. Und in dieser Zeit fastet und betet David in der Hoffnung, dass das Kind überlebt. Und Vers 18 heißt es, und es geschah am 7. Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, reden wir mit ihm und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot? Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war und David sprach zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sprachen, es ist tot. Da hob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm. Was hat das zu bedeuten, was du tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwegen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot? David erklärt. Er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Wir sehen eine ganz andere Reaktion von David. Beim Sohn Absalom ist er nach seinem Tod untröstlich. Das Kind, wo es gestorben ist, ist er getrost. Aus welchem Grund? Ich werde wohl zu ihm gehen. Er weiß, dass er das Kind wiedersehen wird. Es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Ja, das Kind wird hier nicht auf die Erde zurückkommen. Er braucht nicht mehr darum fasten und zu beten. Ich denke, die Bibelstelle sagt nicht aus, dass er jetzt vollkommen glücklich darüber war, dass das Kind tot ist und alles. Und er hat verstanden, es geht weiter mit dem Leben. Ich weiß, ich habe gesündigt, das Kind ist deswegen gestorben. Es ist aber bei Jesus. Er kannte noch den Namen Jesus nicht, by the way. Es ist bei Gott. Jesus? Achso, Jesus, ja, aber das ist, dass der Sohn Gottes Jesus heißen wird. Das wusste er noch nicht. Und er wusste, dass es bei Gott ist. Gut geborgen. Und er sagte, ich werde dahin gehen. Aber es wird nicht zu mir zurückkommen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, das kann das doch gar nicht bedeuten. David wusste doch gar nichts. Und dachte es einfach nur im Totenreich und weiß ich was. Ich denke, dass David es mehr wusste, als wir ihm zutrauen. Manche von den Forschern. Er hätte nicht so getrost reagieren können, wenn er dachte, na gut, es ist tot. Und das war's. Sonst hätte er bei Absalom ganz anders reagiert. Er wusste, es ist im Himmel und dort werde ich hingehen. Das ist eine unglaublich tröstende Stelle und eine unglaublich wichtige Stelle. Aber auch eine unglaublich ermahnende Stelle. Für die Kinder, deren Eltern für sie heute noch beten und sie nicht gerettet sind. Wisst ihr, wie sehr eure Eltern trauern gerade, wenn ihr nicht bekehrt seid? Wenn ihr euer Leben nicht Gott hingegeben habt? Wir sind über Melissa traurig. Eure Eltern sind eigentlich noch trauriger über euch. Und wenn ihr heute sterben würdet, würden sie wie Absalom weinen. Wie über Absalom weinen, nicht wie David über das Kind. Ja, wir haben Trauer, wir werden Melissa vermissen. Aber euer Tod wenn ihr heute im Ungehorsam stirbt, wird noch eine größere Tragödie sein. Es ist noch schlimmer. Melissa ist gestorben und sie ist bei Jesus und ihr geht's gut. Wenn ihr sterbt, wird es euch nicht gut gehen. Euch erwartet die ewigen Qualen der Hölle. Und das ist Realität. David hat es so gut verstanden. Und so will ich euch zurufen. Tut Buße. Zögert es keinen Moment hinaus. Mit Melissa war das vollkommen unerwartet. Samstag hat sie Atemprobleme gehabt und Sonntag war sie tot. Es hat nichts uns vorhergesagt, dass es so schnell gehen könnte. Es war ein ganz einfacher Virus, der ihre Lunge vollkommen belebt hat und sie nicht mehr konnte. Ja, man denkt, ja, sie war behindert und all diese Aspekte und das hätte so, es war irgendwie heuert sie. Nein, war es nicht. Bei euch kann es genauso schnell gehen. Auch wenn ihr gesund und glücklich seid gerade. Und so ist mein Gebet für euch. Tut Buße. Und den anderen will ich zurufen, denkt über diese Sache nach, damit ihr Tröster sein könnt. Statistisch gesehen ist jede dritte Geburt eine Fehlgeburt. Also früh oder spät. Es gibt mehr Fehlgeburten bei nahen Verwandten Gemeinde, als ihr denkt. Es wird nicht immer darüber geredet. Aber ich denke, wir müssen das verinnerlichen, damit wir auch den Menschen Tröster sein können. Und ihr denkt, ihr seid, ja, ich bin noch jung und warum? Also, ich habe jetzt noch keine Kinder und wieso soll ich mir Gedanken machen? Macht euch Gedanken darüber. Es gibt ein Buch, Ewig geborgen, von John MacArthur. Es ist ein kleines, kurzes, blaues Buch. Unglaublich gut. Der geht durch diese Aspekte durch. Es sind viele Geschichten mit dabei. Also, es lässt sich auch gut, was heißt gut lesen? Man weint viel dabei. Aber es lässt sich trotzdem lesen. Kann ich nur empfehlen, für euch zu lesen. Um über diesen Aspekt nachzudenken. Auch anderen Tröster zu sein, von denen ihr kennt, die gerade ein Baby verloren haben. Und das passiert nicht selten. Es wird nicht immer vorne an der Bühne angekündigt und eine große Beerdigung dafür einberufen. Aber es passiert viel häufiger, als ihr denkt. Ja, ich will jetzt noch gucken, was ich vergessen habe zu erwähnen. Erwählung. Oh, ja. Okay, Alter. Gerade sind die Kinder, die gestorben sind, oder auch alle, die gestorben sind, Geistwesen. Sie haben jetzt keinen Körper. Sie warten im Himmel, wenn in der Nähe von Jesus, noch nicht verherrlicht, aber warten darauf, einen neuen Körper zu bekommen. Sie warten auf die Auferstehung, genauso wie wir. Die werden uns nicht zuvorkommen und all diese Aspekte. Sie haben jetzt noch keinen neuen Körper, auch wenn manchmal wir so über Melissa reden, mit Amy so, ja, Amy, Melissa kann jetzt alles, sie ist nicht mehr krank. Ja, sie ist nicht mehr krank, aber sie hat noch keinen Körper. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn wir dann einen neuen Körper bekommen werden, wird es kein Alter mehr geben. Das heißt, wenn wir dann alle neuen Körper haben, gibt es nicht die 90-Jährigen und die 3 cm Babys, die im Mutterleib gestorben sind. Das gibt es nicht mehr. Wir werden alle neuen Körper haben und das ist keine Altersangabe mehr. Wir sind dann vollkommen reif. Es gibt gar nicht mehr die Vorstellung von grauen Haaren oder weiß ich was. Also diesen ganzen Aspekten, das ist, was wir auf der Erde kennen. Deswegen ist die Antwort nach dem Alter, sie haben kein Alter. Sie sind vollkommen gesund, reif, perfekt, wie sie sein sollten. Das ist schwer vorzustellen. Das ist genauso schwer vorzustellen, wie dass dieser Same, den man in die Erde wirft und er dort stirbt und daraus ein Baum entsteht. Unser Körper wird so ähnlich sein. Das Beispiel gebraucht Paulus in 1. Korinther 15. Same fällt in die Erde, stirbt und daraus kommt ein neuer Baum. Und das ist genauso mit dem Körper, den wir haben werden. Wie wird es sein? Keine Ahnung. Es wird perfekt sein. Herrlich. Wir werden auf jeden Fall einander erkennen können. Da bin ich davon überzeugt. Dass es nicht wie einfach wie Reinkarnation ist und man wacht auf und man war vorher eine Kuh, jetzt ist man Mensch und man hat gar keine Erinnerung an vorher, was man war. sondern wir werden erinnern uns daran. Wir werden die Beziehungen haben, die wir hatten hier auf der Erde und wir werden sie pflegen können. In welcher Form auch immer, wir werden uns daran erinnern. Und Beziehungen pflegen können, ja? Ja, Jesus hat einen neuen Leib. Ich denke, es war bewusst, bei ihm ist es bewusst. Also es sind nicht, also ja, er hat einen neuen Leib, bewusst mit diesen Wunden, weil das ist, was das war, worum es in seinem Leben ganz ging. Was war das mit dem Wachsen? Ach, das war das hier. Ach so, Alter war die Altersgrenze, stimmt. Erbsünde haben wir angesprochen. Was war mit Behinderung? Ach, welcher Maßstab? Ja, Gott entscheidet. Es wird uns offensichtlich sein, wenn wir dann das anschauen. Gott war absolut gerecht. Es gibt Momente, wo man gar nicht weiß, ob die Person jetzt das wirklich verstanden hat oder nicht. Manchmal redest du und du weißt gar nicht, was da ankommt. Und es gibt Kinder mit Behinderung, Erwachsene, die intellektuell extrem herausgefordert sind und das Evangelium vollkommen verstehen. Die verstehen nicht alle Details von Erwählung und von welchem Dispensationalismus oder weiß ich was, aber sie verstehen, dass Jesus sie liebt und das vollkommen ausreichend. Manche, die es gar nicht verstehen, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Gott wird absolut gerecht sein. Wir dürfen da zuversichtlich sein. Wir müssen nicht immer das Schlimmste annehmen.
Aber würdest du sagen, dass sie in Jesus Christus gerettet werden?
Also ja, klar.
Die Rettung in Christus. Also
genau.
Du sagst immer wieder, du weißt, im Sinne von der Art und Weise Buße und Glaube, aber von in Christus immer.
Ja, also es gibt Menschen mit Behinderung, die Buße und tun und glauben. Das ist auf jeden Fall da. Die werden dadurch gerettet. So intellektuell, wie sie eingeschränkt sind, werden sie durch die Buße und den Glauben gerettet. Manche, die wirklich nichts verstehen, wird sie ohne außerhalb von Buße und Glauben gerettet, weil sie einfach das nicht tun können. Und wichtig ist es, dass man mit Menschenbehinderung nicht denkt, dass sie es nicht verstehen, deswegen nicht darüber redet. Manche können gar nicht kommunizieren nach außen, aber können sehr gut aufnehmen. Oder mit ihnen zu beten und all diese Aspekte. Das ist nochmal ein Bereich Umgang mit Behinderung, aber das gehört auch dazu. Erwählung würde ich persönlich aus dem, ich finde das nicht hilfreich beim Thema Kinder. Das zum Beispiel Westminster Bekenntnis und Co. ist jetzt ein bisschen, ja eigentlich sollte ich das jetzt nicht darüber reden. Wird das erwähnt, dass erwählte Kinder in den Himmel kommen? Ich finde das eine unglückliche Formulierung. Also wo ich jetzt mehr darüber nachgedacht habe, weil es gibt gute Argumente dafür, dass sie es bewusst offen gelassen haben, dass es nicht erwählte Kinder gibt, die in die Hölle kommen. Und das finde ich, also, sie haben es offen gelassen. Einige haben geglaubt, dass sozusagen alle Kinder erwählt sind, die sterben. Andere aber nicht und das finde ich nicht so cool. Also von der Formulierung her. Ich denke, die Bibel redet nicht über erwählte und unerwählte Kinder. Und ich würde es nicht so darüber reden.
Entweder alle oder gar keiner, ne?
Ja, also bei denen, ja. Es gibt da noch andere Argumente, das ist ein großes Thema. Ich habe so ein bisschen versucht, mich da reinzulesen. Ich würde persönlich jetzt, von der Praxis würde ich nicht so darüber reden. Es hilft niemandem, über Erwählung bei Kindern zu reden, weil du davon nichts mitbekommst. Woher willst du wissen, ob sie erwählt sind oder nicht erwählt sind? Und wie das Ganze funktioniert, versucht man mehr in das System reinzupacken. Also sie müssen erwählt sein, damit sie gerettet werden. Ja, verstehe ich. Und wenn wir es so hinauftreiben wollen, ja, die sind dann erwählt. Aber ich denke, es ergibt keinen Sinn, so darüber zu reden. Und es ist nicht hilfreich in diesem System bei dem Thema Kindestod und Errettung der Kinder zu reden. Von meiner Perspektive aus, wie ich jetzt das Thema bisher erarbeitet habe. Entrückung, ja, wollen wir nicht. Verantwortung, Sünde, das hat zu angesprochen gehabt. Ich würde ungern zwischen bewussten und unbewussten Sünden unterscheiden. Doch. Also, Unser Amy war noch kein Jahr alt. Und wir haben gesagt, Steckdosen? Nein. Und sie guckt uns an, guckt die Steckdose an, guckt uns an, Finger Richtung Steckdose. War das bewusst oder unbewusst? Ziemlich bewusst. Wird sie deswegen in die Hölle kommen? Ich denke, das würde ich jetzt nicht in diesem Moment sagen deswegen. Also,
sie versteht
nicht, warum. Sie versteht nicht, warum sie es nicht machen darf, genau. Ja. Aber sie weiß, dass sie es nicht machen darf und dass es dafür eine Konsequenz gibt. Das hat sie ganz genau in dem Moment verstanden gehabt. Und ich würde es aber nicht da auf den Höhepunkt treiben und sagen, das war etwas, was dich verdammt und in die Hölle bringt. So weit würde ich auf keinen Fall gehen. Das ist nicht unser Anrecht, um zu sagen, so wird Gott dich dafür richten. Wie erziehen wir, so gut wir sie können? Und ich sehe sie als ein Geschöpf an, den Gott gemacht hat und sie liebt. Ich bringe ihr es bei, wer Jesus Christus ist und wer für sie gestorben ist. Sie wird sich für ihre Taten verantworten müssen. Wenn Gott sie zu sich nimmt, werde ich davon ausgehen, was ich aus ihrem Mund gehört habe, ob sie sich zu bekannt hat oder nicht bekannt hat. Und er wird das auf jeden Fall entscheiden. Und je älter sie wird, umso schwieriger wird es, zu sagen, war sie, war es nicht. Vor allem, wenn es zweifelhaft ist. Wenn es nicht zweifelhaft ist, wenn es nichts im Leben davon hindeutet, dass sie wirklich in Rebellion gegen Gott lebt, würde ich davon ausgehen, ja, das Kind ist im Himmel. Wenn es aber in Rebellion ist, dann würde ich tatsächlich da Fragen stellen. Aber auch je nach Alter. Also es ist, glaube ich, von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich. Aber ich würde eher auf der Seite tendieren, sie ist im Himmel, die Person, wenn ein Kind stirbt. Unabhängig jetzt vom Alter. Ergibt das Sinn? Also einfach jetzt ganz praktisch Herangehensweise. Wir müssen nicht unterscheiden, so, wo ist die Grenze? Sondern wir dürfen die Sachen, die wir gehört haben, so annehmen und sagen, Gott ist absolut gerecht. Sie hat von Gott gehört, wir gehen von dem Besten aus. Und das ist, glaube ich, das, wovon ich, wie ich es umgehen würde. Gut. Dann würde ich hiermit abschließen. Oh, Feier. Ihr dürft gerne noch mal mit aufstehen und dann... Ich danke dir, Herr, dass du gnädig bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns liebst, dass du uns gemacht hast. Ich danke dir, dass du deine Kinder besonders liebst und sie an ihnen arbeitest. Danke dir, Herr, dass wir dein Wort verstehen dürfen. Ich bitte dich, Herr, auch für alle hier, die noch nicht gläubig sind, Herr, danke, dass du auch sie liebst. Und bitte sprichst du durch dein Wort, auch durch dieses Thema, auch durch den Tod von Melissa, dass sie verstehen, dass ihr Leben hier kurz ist, dass die Ewigkeit ewig ist und dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Ja, darum bitte ich dich, dass du in diese Gnade erweist, dass sie nicht auf sich selbst vertrauen, sondern ihr ganzes Vertrauen auf dich, den ewigen und wahren König setzen. Amen.
Amen.
Gibt es noch eins sagen? Ach so, jeder von euch ist zur Beerdigung eingeladen. Wer ist gerade noch nicht dabei? Wer hat noch nicht geplant, dabei zu sein? Ein paar. Ich lade euch ganz herzlich ein. 9 Uhr hier in der Gemeinde. Danach gibt es die Möglichkeit mitzufahren zur Beisetzung um 11 und danach eine Nachfeier um 1 hier. Ihr seid zu allen Aspekten eingeladen und ich würde mich wirklich darüber freuen. Wenn ihr noch nie bei einer Beerdigung wart, umso mehr. Oder schon länger nicht mehr bei einer Beerdigung wart, umso mehr. Stimmt, ja, du warst gestern, ja. Und jetzt liegt weiter, ich hätte auch gerne dabei gewesen. Es ist wichtig und notwendig, über den Tod nachzudenken. Es gibt eine Stelle in Prediger 7, aber die lese ich jetzt nicht vor sonst. Die ist wirklich wichtig, na gut. Doch, ich lese sie vor, kommt. Setzt euch nochmal hin. Prediger 7. Eduard hat mich so angeschaut, bettelnd, deswegen. Prediger 7, Vers 2. Dort heißt es, besser ist ein bisschen zu dick. Besser, man geht in das Haus der Trauer, als in das Haus des Festgelages. Also, wenn ihr die Entscheidung habt, zwei Einladungen, zur Beerdigung oder zur Geburtstagsfeier, wie muss eure Entscheidung jedes Mal sein? Beerdigung, nicht zur Geburtstagsfeier. Jedes Mal. Was denn? Du lächelst mich so an, als wäre das jetzt.
Nein, ich
gucke nicht. Okay. Also, Haus der Trauer ist besser als das Haus des Festgelages. Warum? Denn dort ist das Ende aller Menschen. Jeder einzelne von euch wird eine Beerdigung haben, wenn die Entrückung nicht vorher ist. Und wenn du das nicht bedenkst, dann wirst du dein Leben vergeuden. Wenn du denkst, du wirst hier ewig auf der Erde leben, dann wirst du dein Leben vergeuden. Und der Lebende nimmt es zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen, denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Die Momente des Kummers und des Nachdenkens, wenn ein Leben vorbei ist, sind unglaublich wertvoll. Weil wir dann verstehen, wie kurz unser Leben hier ist und wofür es sich lohnt zu leben. Und wir leben in einer Kultur, die dem Tod aus dem Weg geht. Die nicht über den Tod nachdenken will. Die nicht zur Beerdigung gehen will. Und ich flehe euch an, geht zu allen Beerdigungen, die es nur möglich sind. In der Infogruppe versuchen wir, die anzusagen. Nehmt euch frei, nehmt euch die Zeit. Es lohnt sich. Es ist so hilfreich zu sehen, da ist ein Grab, das wird in die Erde gelegt und das war's. Der Mensch hat sein Leben hier auf der Erde gelebt. Weil unser großes Problem ist, nicht, dass wir zu traurig sind, sondern dass wir zu sehr unser Herz mit verschiedenen Sachen ablenken. Dass unsere Bildschirmzeit anzeigt, wie viele Stunden wir auf TikTok verbracht haben mit belanglosem Zeug, die uns nicht dazu motivieren, für die Ewigkeit zu leben. Aber diese ein paar Minuten am Grab, die sind unglaublich wertvoll, uns daran zu erinnern, was wichtig ist. Und so ist es nicht nur Einladung nur zu morgen, sondern zu allen anderen Beerdigungen. Nehmt die Gelegenheiten wahr. Also einfach immer einfach auftauchen, wenn es eine Beerdigung gibt. Zum Friedhof. Es lohnt sich auch, die Person ein bisschen gekannt zu haben, auf jeden Fall. Oder zu wissen. Okay. Dann würde ich hiermit abschließen. Ihr dürft noch Gemeinschaft haben. Wir dürfen darüber reden. Snack. Ach ja. Ich danke noch fürs Essen. Happy Birthday. Okay. Ich danke noch für das Essen. Daniel. Danke dir, Herr, dass wir jetzt noch gemeinsam essen dürfen. Danke, dass du es uns schenkst. Danke für die Hände, die es zubereitet haben. Amen.